Ja, liebe Freunde, das Tagungsmotto ist ja Jesus Christus. Und es ist ja nicht das Tagungsmotto Jesus Christus für uns, sondern unser Lebensmotto. Denn diejenigen, die hier sind, das heißt also aus unseren Kreisen, ich will jetzt nicht für die anderen irgendetwas Negatives sagen, ist auf jeden Fall Jesus Christus, der ewige Gott und Vater, und das Ziel unseres ganzen Denkens und Wollens. Und insofern drückt dieses Tagungsthema eigentlich das aus, was wir im Inneren sein wollen und hoffentlich auch mehr oder weniger sind. Dass es nicht so einfach ist, das weiß jeder, da wir in eine Welt gestellt sind, die, ja, ich möchte sagen, genau entgegengesetzt von dem ist, was unser Tagungsmotto sagt. Nicht Jesus Christus ist das Ziel, sondern die Materie, das eigene, die Wünsche, die menschlich nachvollziehbar sind natürlich, aber die an ihm vorbeigehen. Und insofern ist es kein Geheimnis, warum diese Welt so durcheinander geraten ist. Aber um ehrlich zu sein, sie ist nicht jetzt erst durcheinander geraten, sondern sie ist eigentlich immer durcheinander gewesen. Und wenn man die Haushaltung Gottes liest, dann sieht man das, wie sich diese Welt damals bewegt hat. Und sie war eigentlich auch nicht viel besser als heute. Nur, dass die, sagen wir mal, die Medien, wenn wir es mal so ausdrücken wollen, viel mehr ausgeprägt sind. Die gab es ja damals gar nicht. Und jeder Klicks und Klacks in der Welt wird ins Wohnzimmer übertragen. Und man muss an allem teilhaben und sieht das. Und da kriegt man dann einen Grausen und sagt sich ja, wie soll denn das irgendwo mal enden? Wie kann man das denn nehmen? Denn in unserem Hinterkopf und nicht da alleine, sondern auch in unseren Büchern steht ja der schöne Satz, dass einmal ein Hirt und eine Herde sein wird. Und dieses, ja, sag mal, diese Zielvorstellung, wie sollen all diese Menschen, diese vielen, die es gibt mit ihren Wünschen und den vielen Religionen und dergleichen, gewisser Art unter einen Hut gebracht werden. Das erscheint uns total unmöglich. Und wahrscheinlich wird es auch ganz unmöglich sein, wie wir uns das vorstellen. Und er hat natürlich eine ganz andere Vorstellung. Und zum Trost soll uns ja immer das Wort sein, das er gesagt hat, es muss alles so sein, wie es ist auf der Welt, damit er sein Ziel erreicht. Das heißt, all diese, durch dieses Durcheinander, so, der Scholl Latour hat ja ein Buch geschrieben, dieser bekannte Journalist, Die Welt aus den Fugen. Das, da zeigt er auf, wie in allen Ländern, egal wo, er hat jetzt ganze Welt bereist, letztlich alles ganz im Argen liegt und alles gegeneinander kämpft und macht und tut. Das wollen wir aber natürlich nicht als unser Tagungsthema nehmen, sondern wir wollen nur als Eingang nehmen, dass ja eben Jesus Christus unser Ziel ist. Und dieses Vorzeichen, so sage ich immer, das vor etwas gestellt wird, auch in der Mathematik und dergleichen, das bestimmt ja, was dann in der Gleichung dahin geschieht. Und wenn wir als Vorzeichen aller Dinge Jesus Christus stellen, oder zumindest sagen wir mal, für manche ist es vielleicht nicht so, dann sagen sie eben der Herr oder Gott oder dergleichen, dann sind alle Dinge, die sich daraus entwickeln, in unserem Denken und Wollen, letztlich auf diese eine Basis gestellt, Gott. Macht man das aber nicht und stellt dieses in Frage, indem man sagt, Gott gibt es ja gar nicht. Er ist ja gar nicht da, das ist ja bloß eine Erfindung der Menschen. Das ist das, was die Medien und die heutigen Wissenschaften uns ständig einbläuen wollen. Dann sind die ganzen Beurteilungen der Dinge, die da sind, völlig anders. Und das kommt dann dieses Chaos zustande, weil man das ja gar nicht mehr richtig in die Reihe kriegen kann. Und das ist eben, sagen wir mal, das Große und Schöne, was wir durch unsere Lehren haben, die in Swedenborg uns gegeben hat und letztlich auch durch Jakob Lorber dann weitergeführt wurden, dass alle diese Dinge, die auf der Welt sind, beleuchtet werden aus ihm. Das heißt, aus seiner Sicht, aus dem, was er eigentlich ursprünglich geplant hat. Und ich will damit nicht sagen, dass ursprünglich heißt, nun geht's nicht mehr, sondern er wird immer seinen Plan letztlich vollenden. Nur für uns sieht es so chaotisch aus. Und er sagte, es muss so sein. Warum? Weil letztlich alles an die Oberfläche kommen muss. All unser Denken und Wollen und Fühlen, unser falsches Denken, das muss also beleuchtet werden, das muss offenbar werden. In der Bibel heißt ja, dass die Spatzen es vom Dach pfeifen. Das ist ja ein Bild, dass eben alles offenbar wird in der jenseitigen Welt, wie ein Mensch in sich geartet ist, was er denkt und will und was er letztlich geworden ist in seinem Werden im Sinne des, des geistigen Wiedergeburt oder eben nicht der Wiedergeburt. Und heute haben wir das genauso. Die Welt ist so, dass alles von den Dächern gepfiffen wird. Die Medien, die Journalisten stürzen sich auf alles und zerren es an das Licht der Oberfläche. Und dadurch ersehen wir solch ein heilloses Durcheinander, wie es heute erscheint. Aber das muss irgendwie sein, damit den Menschen klar wird, so geht es nicht. Das ist also etwas, sagen wir mal, ein Schritt auf dem Weg zu erkennen, dass aus uns nichts kommt. Und dass letztlich dann erkannt werden muss, dass doch ein anderer Weg eingeschlagen werden muss, nämlich den, dass ein Herr, ein Leiter, ein Führer da ist. Und ich bin überzeugt, dass die Menschen innerlich alle auf solch einen großen Führer warten. Denn die wissen, dass von den ganzen Regierungen letztlich nichts Gutes kommt, weil sie dauernd wechseln und ständig der eine gegen den anderen kämpft und nun versucht, den anderen niederzumachen oder selbst an die Herrschaft zu kommen. Und das führt dann letztlich zu nichts Gutem. Und dieser eine große Führer, das ist ja schon in der Religion der Messias, der erwartet wird von vielen Religionen, also vor allen Dingen die monotheistischen Religionen, also jetzt gerade auch die Moslems oder letztlich auch die Juden, die jetzt nun auf diesen einen Erlöser und Führer warten, aber gar nicht wissen, wie sieht er nun aus und wer ist es? Wir haben nun durch Swedenborg und so in unseren Lehren diese wunderbaren Aussagen dieses einen Gottes. Und wie sich die Dinge in Wirklichkeit verhalten. Und das ist es, was uns, sagen wir mal, jetzt besonders anspricht. Es soll nicht sein im Sinne, dass wir nur was Besonderes sind, sondern jetzt haben wir eine besondere Aufgabe, eine besondere Verantwortung. Aber wir sind so innerlich befriedigt, wenn man diese Dinge liest und sofort verstehen kann, was hat er gemeint und was heißt es eigentlich, einen Menschen nach seinem Ebenbild zu schaffen. Wir sagen natürlich, also das heißt, die Menschen sagen, dieses Ebenbild ist ja grässlich, was dort entstanden ist. Aber dieses Ebenbild, was der Herr geschaffen hat, ist ja nicht das Bild, was die Welt darstellt, sondern wie unser innerer Aufbau, wie unsere Seele, wie unser Geist geschaffen ist und welche Reflexionen da möglich sind, dass wir Spiegelbilder oder Aufnahmegefäße für seine göttliche Liebe und Weisheit werden. Und das ist das, was uns nun so wunderbar berührt und auch anregt. Natürlich, mehr oder weniger können wir es dann nachvollziehen und jeder Mensch steht an irgendeinem anderen Punkt und irgendwann fängt man an oder so. Also allein schon die vielen Religionen, die es gibt und die alle nun was anderes lehren. Wie ich mal anfing, das war ja nun vielleicht Anfang der 50er Jahre, da hatte ich ihn, den Herrn, gebeten und gesagt, führe mich so dahin, wo du willst. Ich möchte nur eins, nämlich wissen, wie du wirklich bist und nicht irgendwas. Und deswegen suche ich von mir aus überhaupt nicht, sondern du sollst mich führen und ich warte ganz geduldig. Das heißt, ich mache nichts aus mir heraus, sondern ich erwarte, dass du mir diese Dinge zuführst. Und es hat gar nicht lange gedauert, da hatte ich in Swedenborg in der Hand und war hellst begeistert. Das ist ganz klar und konnte gar nicht fassen, dass es so etwas Wunderbares gibt. Und da gab es auch gar nicht irgendwo die Frage, ach, kann das überhaupt sein und hat er sich das nicht ausgedacht und will der irgendwie glänzen und so weiter, sondern innerlich fühlte man sofort, das ist es. Und mir ging es dann genauso danach mit dem Lorbeerwerk. Du hattest das genauso aufgenommen und sofort gespürt von jeder Zeile an, das kann nur ein liebender Gott sagen. Das war der Gott, den ich liebte als Kind und den ich hier praktisch auch wiedergefunden habe. Nun, nur das, so viel ist mal das Motto, Jesus Christus ist für mich in meinem Leben immer derjenige gewesen. Als kleines Kind schon habe ich mich immer gefragt, wenn irgendetwas in meinem Leben schön gewesen ist, ein Geburtstag oder eine Einladung hat irgendwas bekommen, ist das schöner als du? Und ich konnte immer eigentlich sagen, nein, es ist nicht schöner, du bist doch noch besser. Das war so in mir drin, woher, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, wahrscheinlich habe ich es mitgebracht oder so. Auf jeden Fall hat mich das begleitet, das ganze Leben bis heute und ist auch nicht langweilig geworden, sondern im Gegenteil. Aber man hat etwas gemerkt, dass man eigentlich selber ganz hohl ist, gar nicht so was Besonderes. Denn von mir aus kann ich gar nichts sagen. Sondern nur, wenn er kommt und einfließt und mir das gibt, dann kann ich das irgendwie aussprechen. Aber wenn ich das aus mir sagen sollte, dann ist eigentlich gar nichts da. Und das ist so etwas, Jesus Christus, er ist der Anfang und das Ende, der Anfang meines Denkens und das Ende eigentlich, die Zielvorstellung. Da geht es hin und etwas anderes kommt eigentlich gar nicht in Frage. Aber das ist natürlich nicht für alle Menschen so. Und deshalb ist es so, ja, sagen wir mal, diese große Frage, die hier steht, und wir haben ja das Thema Einheit und Vielheit, dass wir erstmal, wenn wir in der Welt stehen, diese Vielheit sehen. Denn alle Menschen sind verschieden, alle Religionen sind verschieden, und ich sagte ja, dass zu Anfang so 5000 Religionen, hatte ich mal gehört, sollte es auf der Welt geben, oder Religionsgesellschaft oder wie man das nennen will. Und da nun die richtige rauszusuchen, ich weiß noch, wie ich zu ihm sagte, so wie ich gebaut bin und anfangen zu suchen, ist bestimmt die letzte vielleicht die richtige und da komme ich nie hin. Ja, deswegen mach du es gleich und gib es mir und dann will ich das aus deinen Händen empfangen, aber es soll dich mir sozusagen nahe bringen. Und das ist sozusagen auch so ein Schlüssel dafür, die Dinge zu verstehen, auch den Swedenborg und letztlich den Lorbeer. Es ist das Bild der Liebe zu ihm. Und deswegen ist auch im Lorbeerwerk am Anfang gleich gesagt, in der Haushaltung, in der Vorrede, wer mich liebt wie eine zarte Braut ihren Bräutigam, mit dem will ich Arm in Arm wandeln. Und das ist es, lieben wie eine Braut ihren Bräutigam. Und diese Liebe, die muss man in sich lebendig werden lassen und muss diese Liebe ihm geben. Und dann baut sich so etwas auf. Nun, wir leben in einer Welt, ich sagte ja schon, die ganz individuell verschieden ist. Wenn wir eine Familie nehmen und die Kinder, dann werden die ganz anders, als man selbst ist. Sicher, sie haben vieles auch, aber sie werden ganz eigenständige Persönlichkeiten. Und diese Religion oder so, die man selbst hat, die kann man gar nicht vererben, sondern die gehen durchaus andere Wege. Meine Kinder machen das, ja, und die haben also da gar nicht so viel mit zu tun. Sie akzeptieren das bei mir, aber für sich selbst glaube ich nicht so. Aber sie sind herzensgut und letztlich auch auf dem Weg, den der himmlische Vater auch für sie bestimmt hat. Und die Welt gesehen und die sachliche Religion gesehen in der Vielheit sind derartig unterschiedlich, dass man sich kaum vorstellen kann, wie kann Gott nun alle diese Menschen, und wir reden nur von der irdischen Menschheit, wir wissen ja nun durch Swedenborg und so weiter, dass die ganze Schöpfung voller Menschen ist, dann wie sollen die alle praktisch dann letztlich so gleichgeschaltet sein, dass sie sozusagen wie so zu einem Hirten gehören und eine Herde darstellen. Und wahrscheinlich sehen wir das auch irgendwie ein bisschen falsch, denn es geht nicht um Gleichschaltung, sondern um was ganz anderes. Das wollen wir jetzt hier versuchen, auch ein bisschen darzustellen. Wir können ja natürlich nur aus unseren Lehren schöpfen, weil wir es von daher wunderbar bekommen haben, während die andere Welt das nicht hat und die muss dann aus sich überlegen, wie könnte das gewesen sein. Und so können wir also sehr schön das nachvollziehen, dass letztlich ja nur ein Gott ist, der aus sich heraus die ganze Schöpfung gestellt hat. Und dies aus sich heraus hat er nicht gemacht, indem er sozusagen jetzt gesagt hat, so, und jetzt steht sie da gegenüber, nur ist sie fertig und da ist sie. Sondern wir haben gelernt und hören, dass sie aus vielen unendlich kleinsten Ideen und Gedanken, ja, aus ihm heraustreten, diese Gedanken, und nun praktisch ein Ziel eigentlich nur in Sicht haben, dass sie sich vereinigen können, dass sie sich zusammenschließen können und das immer Gleichgeartetes zueinander findet und sich miteinander verbinden kann. Und diese Vielheit, die schon aus ihm heraustritt, zeigt ja, dass also so mit dieser Einheit es so ein bisschen anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Gott schafft eine Vielheit, sehen wir alleine schon an der Erde. Was für eine ungeheure Zahl von Pflanzen, Tieren gibt es, von Elementen gibt es, von Menschen gibt es natürlich, die alle letztlich aus ihm hervorgegangen sind und nun ein eigenständiges Leben führen und auch führen sollen. Denn sie sind ja nicht geschaffen worden, um nun so sein zu müssen, wie er das sich vielleicht vorgestellt hat, sondern sind geschaffen worden, damit er selbst praktisch zurückhaltend sie sich entwickeln lassen kann. Natürlich brauchen sie alle dann das, was sie zum Leben brauchen, also die Lebensumstände und die geistige Nahrung und letztlich, dass er alles ihnen zukommen lässt. Aber es muss alles wie von außen kommen für diese Geschöpfe und sie dürfen nicht in irgendeiner Weise gezwungen werden. Und dadurch entsteht das ja, dass sie alle ganz unterschiedlich werden. Wenn man die Kinder so nimmt, und sagen wir mal, wie das früher oft gewesen ist, dass man die Kinder absolut streng erzieht und die dürfen gar nichts anderes, als wie der Vater das wollte. Und da wurde also dann die ganz strenge Maßnahmen ergriffen, wenn die das nicht gemacht haben. Das ist heute gar nicht mehr so, sondern sie werden ja in Freiheit gelassen. Und das bedingt, dass sie dann ihre eigenen Wege gehen. Und auch in der Schöpfung, als der Urzeiten waren und als Adam war, dann war es ja auch, dass Adam ein ganz, ja, ein Patriarch war, der auf pochte, so muss das sein und alle Kinder müssen ihm gehorchen und dergleichen. Und es hat gar nicht lange gedauert, dann haben die Kinder sich verstreut. Zum Teil wurden sie von Adam selbst in die alle möglichen Gegenden geschickt, weil sie nicht mit ihm sozusagen konform gingen. Und dann hat er sie verbannt und dergleichen. Das kann man in der Haushaltung sehr schön lesen. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, bis eine unglaubliche Vielzahl von verschiedenen Völkerschaften entstanden sind. Und am schlimmsten natürlich dann offensichtlich waren ja die Hanochiten, die also in die Tiefe gegangen sind. Das heißt, das ist schon eine ganz große Trennung gewesen. Und trotzdem will dieser eine Gott alle diese seine Kinder letztlich zusammenführen zu sich. Aber er muss sie erstmal, ja, selbst sich entwickeln lassen. So wie auch ich mich entwickeln musste und wie auch meine Kinder sich entwickeln mussten und dergleichen. Ja.